Johannes 8, Abvers 1. Da steht: Jesus aber ging zum Ölberg und frühmorgens kam er wieder in den Tempel und alles Volk kam zu ihm. Und er setzte sich und lehrte sie. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Das sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Als sie nun fortfuhren, ihn zu fragen, richtete er sich auf und sprach zu ihnen: Wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Und er bückte sich wieder und schrieb auf die Erde. Als sie aber das hörten, gingen sie weg, einer nach dem anderen, die Ältesten zuerst. Und Jesus blieb allein mit der Frau, die in der Mitte stand. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie: Wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete: Niemand, Herr. Und Jesus sprach: So verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus geht also früh morgens in den Tempel, und wo Jesus ist, da waren oft auch ganz viele Menschen. Denk an die Speisung der 4000, Speisung der 5000. Da haben wir überlegt, warum kamen so viele Menschen zu Jesus? Der Grund, den ich sehe, ist, weil Jesus so wunderbar attraktiv war. Attraktiv im Sinne von anziehend. Jesus, er war ja voller Liebe, Geduld, Weisheit, Mitgefühl, war sanftmütig, demütig. Unglaublich viele wunderbare Charaktereigenschaften. Ich möchte diese heute mal auf zwei zusammenfassende Eigenschaften reduzieren. Jesus war, gemäß Johannes 1,14, voller Gnade und Wahrheit. Und das sehen wir wunderbar in unserem Bibeltext, diese Gnade, diese Wahrheit. Und das macht diesen Text für mich zu einem meiner Lieblingsbibeltexte. Ich möchte lesen, noch einmal Verse 3 bis 5. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer brachten eine Frau zu ihm, beim Ehebruch ergriffen, und stellten sie in die Mitte und sprachen zu ihm: Meister, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Mose aber hat uns im Gesetz geboten, solche Frauen zu steinigen. Was sagst du? Die Situation, die hier beschrieben wird, ist unglaublich brisant. Ich weiß nicht, ob wir das ein bisschen nachfühlen können heute. Wahrscheinlich nicht, denn was ist schon Ehebruch in unserer Zeit? Das ist keine Schlagzeile wert. Jemand Ehebruch begeht heute, das steht nicht in der Zeitung. Es sei denn, es ist ein bekannter christlicher Politiker, dann steht es durchaus noch. Aber sonst steht es eigentlich nicht. Das ist keine Schlagzeile wert. Damals aber war das unglaublich heftig. Diese Frau, die wird da in die Menge hineingebracht, waren viele Menschen, kommen die Pharisäer und Schriftgelehrten, also die Theologen der damaligen Zeit, und sagen: Diese Frau hier, die haben wir auf frischer Tat ertappt. Ich meine, wir können uns denken, wobei, jedenfalls hochbrisant. Hochbrisant jetzt. Denn für alle war klar in diesem Moment: Diese Frau hier, die hat das Leben verwirkt. Todesstrafe. Es war mega schlimm. Damals, Ehebruch. Es gab im Alten Testament einige Todsünden. Da gibt es im Alten Testament zum Beispiel Mord oder eben Ehebruch, Götzendienst, auch den Eltern ungehorsam sein und so weiter. Das sind so Todsünden. Das meint, für diese Sünden gab es kein Opfer, keine Vergebung. Man konnte fliehen, wohin man wollte. Man musste getötet werden. Diese Frau hat eine Sünde begangen, die war unglaublich schlimm. Schlimmer ging es nicht mehr. Ehebruch. Haben wir überlegt, wie können wir das vielleicht ein bisschen vergleichen heute, dass wir wenigstens ein bisschen das Gefühl bekommen für einen Menschen, bei dem sagen wir, da ist keine Gnade, mehr nötig. Also da hat jede Strafe hat die Person verdient. Weiß nicht, an wen ihr jetzt gerade denkt. Denkt also, nein, da habe ich kein Mitleid. Selber Schuld. Weiß nicht, vielleicht einen Selbstmordattentäter, bei dem der Selbstmord nicht ganz gelungen ist. Jemand, der mit dem Lastwagen in eine Menschenmenge hineinfährt, so als Terrorist. Denken wir, also der muss weg. Oder vielleicht heute irgendein korrupter Politiker, sind wir auch sehr gnadenlos. Sozialschmarotzer, Raser, haben wir auch kein Mitleid. Aber ganz schlimm wird es dann bei Pädophilen, bei Mördern. Vor 70 Jahren vielleicht bei KZ-Offizieren und so weiter. Einfach sehr, sehr schlimm. So wurde diese Frau betrachtet, die hat Schande getrieben. Schande kam über sie, Schande kam über die ganze Familie. Schande kam über die Gesellschaft. Diese Frau hatte nach 3. Mose 20, 10 und 5. Mose 22, 22 ihr Leben verwirkt. Und das zu Recht. Da haben wir in dieser Geschichte zwei Parteien. Aber einerseits die Frau, aber andererseits die Pharisäer. Und bei der Frau ist ganz klar, die Frau, die hat gesündigt. Die Pharisäer hingegen, die hatten eine reine Weste. Sie waren in der Position der Überlegenheit. Gegen außen betrachtet, lebten die super toll. Wenn nicht die, wer dann? Das hat man vielleicht gedacht. Das waren Gutbürger, waren angesehene Leute im Volk. Ich habe schon oft gepredigt, und ich möchte es heute wieder predigen. Wer mir in den letzten Monaten zugehört hat, der weiß, das Evangelium hat zwei Feinde, nicht nur einen. Das Evangelium hat zwei Feinde. Auf der einen Seite, der eine Feind des Evangeliums ist die Gesetzlichkeit. Dafür stehen die Pharisäer. Die haben sich ganz ans Gesetz gehalten. Man könnte auch sagen, es ist der Moralismus, Legalismus, legal, Gesetz. Es meint so der Glaube, dass ich durch meine guten Taten, meine guten Werke, mein Nichtsündigen mir den Himmel verdienen kann. Sagen wir heute, das ist der Weg der Religiosität. Die Pharisäer waren total religiös, gesetzlich. Demgegenüber steht die Frau für die Gesetzlosigkeit. Sie hat gesündigt. Da gibt es keine Diskussion, keine zwei Meinungen. Diese Frau hat gesündigt. Gesetzlosigkeit, können auch sagen Relativismus, Antinomismus, also anstelle des Gesetzes oder gegengesetzlich. Dafür steht die Frau. Von außen betrachtet sind diese Parteien total unterschiedlich. Aber innerlich betrachtet sind sie eigentlich zweieiige Zwillinge. Beide verloren. Beide sind vor Gott verloren. Sowohl die Frau, die das Gesetz gebrochen hat, wie auch die Pharisäer, die meinten, dass sie mit eigenen Werken sich den Himmel verdienen könnten. Und jetzt das Spannende ist, wenn wir die Bibel so ganz lesen, dann fällt uns auf, dass wir Menschen im Grunde beides sind von Geburt an. Wir sind Gesetzlose vor Gott wie gesetzliche Menschen. Einerseits sind wir gesetzlos, das sagt die Bibel, indem sie betont, dass jeder Mensch Sünder ist. Prediger 27, dass keiner, der immer nur Gutes tut, ohne zu sündigen. Römer 3 steht das noch einmal ausgeführt. Alle verfehlen die Herrlichkeit, die sie bei Gott haben sollten. Und das größte Problem, Römer 6, 23, der Lohn der Sünde ist der Tod, der ewige Tod. Genauso wie die Frau, die hat den Tod verdient und damit geistlich gesehen auch das ewige Leben verwirkt. Denn wer die Todesstrafe bekam, der galt als von Gott verflucht. Und in genau dieser Situation sind wir Menschen alle von Geburt an verloren. Haben die Todesstrafe verdient vor Gott. Andererseits verhalten, denken und handeln wir oft so wie die Pharisäer. Oder die Pharisäer, die haben jetzt noch jemanden gefunden, der ist total moralisch gesehen ein Versager. Und das setzt sie so in eine Position, denken kann, also wenn nicht wir dann in den Himmel hineingelassen werden, ja wer dann, oder? Meine, so wie die da, so wie der da, bin ich nie Niemals. Wir verhalten uns sehr schnell wie Pharisäer und denken, ja, so wie ich lebe, das muss dann schon reichen. Denn ich bin ja nicht so wie der oder wie die. Lese weiter Vers 6 bis 9. Da sagten sie aber, ihn zu versuchen, damit sie ihn verklagen könnten. Aber Jesus bückte sich und schrie mit dem Finger auf die Erde. Den Pharisäern ging es nicht um diese Frau. Ihre Identität, ihre Gefühle spielen für die Pharisäer keine Rolle. Ihnen ging es auch nicht um die Frage. Die wollten nichts von Jesus lernen. Ich meine, das wäre ja wunderbar, oder? Jesus, wir wollen etwas von dir lernen, bitte sag uns, was ist jetzt so die Wahrheit so? Das wollten sie nicht, denn die Wahrheit war klar. Diese Frau, die hat den Tod verdient. Gibt es keine zwei Meinungen. Ihnen ging es auch nicht ums Gesetz. Könnte sagen, wow, diese Menschen da, diese Pharisäer, die wollen bibeltreu sein. Ich meine, auch in einer Zeit, in der man nicht mehr so, die haben das Gesetz noch hochgehalten. Das waren bibeltreue Menschen. Nein, waren sie nicht. Wären sie nämlich bibeltreu gewesen, hätten sie auch den Mann mitgenommen. Nicht nur die Frau. 3. Mose 20, 10 steht, dass die Frau und der Mann die genau gleiche Strafe zu erwarten hatten. Ehebrecher und Ehebrecherin steht dort. Die waren nicht bibeltreu, sonst hätten sie auch den Mann mitgenommen. Und es ging ihnen auch nicht um die Sünde und die Bekämpfung der Sünde. Sie können sagen, ja wunderbar, da gibt es noch Leute, die setzen eine Grenze dem moralischen Zerfall. Nein, es ging ihnen nicht um die Sünde, denn dazu hätten sie das Urteil von Jesus nicht gebraucht. Die Sachlage war klar. Warum ging es ihnen dann, wenn nicht um die Frau, nicht um die Frage, nicht um die Bibel, nicht um die Sünde, worum ging es ihnen? Einzig und alleine, um Jesus zu versuchen. Weil sie wollten eigentlich nicht die Frau steinigen, sondern Jesus. Das war der Grund. Und jetzt ist spannend, wie reagiert Jesus auf diese Falle. Es steht da, er bückte sich und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Er sagt genau nichts. Er bückt sich, er schreibt auf die Erde. Ich weiß übrigens nicht, was Jesus schrieb. Manche wissen das. Ich weiß es nicht. Vielleicht hat er die Namen der Ankläger geschrieben, vielleicht die Anklage, vielleicht was auch immer, die Sünde. Jemand hat mal gesagt, vielleicht hat er einen Trennstrich gezogen, da konnte man dann von dort her den Stein schmeißen. Das glaube ich auch nicht, aber wer weiß, man ist ja mal kreativ, wenn man es nicht weiß. Ich glaube, es ist auch nicht so wichtig, sonst wüssten wir es. Jedenfalls, Jesus schrieb irgendetwas auf die Erde, vielleicht hat er auch nur gezeichnet. Und dann haben sie trotzdem nicht aufgegeben und haben weitergefragt. Jesus, was sagst du? Und wisst ihr, Jesus wurde hier eine unglaublich raffinierte Falle gestellt. Also die war wirklich genial, diese Falle, das muss ich schon sagen. Jesus wurde so in ein Dilemma hineingestellt, ein doppeltes Dilemma. Zum einen mal ein politisches Dilemma, denn jetzt stellt euch mal vor, was kann Jesus sagen? Er kann nur zwei, eigentlich kann er nur sagen, ihr dürft sie steinigen oder nicht steinigen. Entweder oder, was sagst du? Wenn Jesus sagt, steinigt sie, dann ist das gegen das römische Gesetz. Denn nur die Römer durften die Todesstrafe vollziehen. Und wenn Jesus gesagt hätte, steinigt sie, dann hätten die Pharisäer Jesus gerade vor den römischen Statthalter schleifen können und sagen, dieser hier lehnt sich gegen die römische Besatzungsmacht auf. Aber wenn Jesus sagt, steinigt sie nicht, dann ist er gegen das jüdische Gesetz. Dann zeigt er sich als falscher Prophet, der Gesetzlosigkeit gutheißt, der gegen das jüdische Gesetz ist. Politisches Dilemma. Und dann gibt es auch noch ein theologisches Dilemma. Wenn Jesus sagt, steinigt sie nicht, ist er ein falscher Prophet. Denn er ist gegen die Bibel, gegen das Wort Gottes. Wenn er aber sagt, steinigt sie, dann ist er total lieblos, unbarmherzig, eigentlich gegen seine eigene Predigt. So oft gesagt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Er ist für die Sünder gekommen, für die Ehebrecher, für die Prostituierten, für die Zöllner, für diejenigen, die der Abschaum der Gesellschaft waren, moralisch gesehen. Also wie kann Jesus hier antworten? Ich möchte noch deutlicher betonen. Das theologische Dilemma ist eigentlich Gnade gegen Wahrheit. Wenn Jesus sagt, steinigt sie, ist er ganz auf dem Boden der Wahrheit, aber auf Kosten der Gnade. Wenn er sagt, steinigt sie nicht, ist er ganz auf dem Boden der Gnade, aber auf Kosten der Wahrheit. Wie soll Jesus entscheiden? Ich finde es weise, dass er zuerst mal nichts gesagt hat, aber eben die Pharisäer geben nicht auf. Sie fahren fort, ihn zu fragen, da richtet er sich auf und dann sagt er ihnen einen Satz. Und ich meine, auf diesen Satz wären die Pharisäer auch nach 3 Wochen Überlegen nicht gekommen. Die haben sich wahrscheinlich so gedacht, hey, jetzt haben wir eine Frau. Jetzt egal, was Jesus sagt, wir haben ihn. Wir haben ihn. Der ist bald tot. Entweder wir schleifen ihn vor den römischen Statthalter oder er hat sowieso nichts mehr zu sagen vor den Juden. Wir haben ihn. Und dann sagt Jesus, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Damit ist Jesus total auf dem Boden der Wahrheit. Wenn er sagt, es ist richtig, sie hat die Steinigung verdient, da gibt es keine Diskussion. Sünde ist Sünde, abgrundtief schlimm. Gleichzeitig sagt er, aber niemand von euch darf diesen Stein schmeißen. Nur der, der ohne Sünde ist, das ist er selbst, er ist der Einzige und er macht es nicht. Und deshalb ist er ganz auf dem Boden der Gnade. Und er sagt dann später auch, so verdamme ich dich auch nicht. Jesus ist beides. Er ist Gnade und Wahrheit. Ich finde das so wunderbar, so genial. Was bedeutet es jetzt für uns, dass Jesus ganz Wahrheit ist. Er sagt in Johannes 14, Vers 6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist die Wahrheit. Nun, wir leben in einer Zeit heute, da gibt es in religiösen Angelegenheiten nicht nur eine Wahrheit, sondern nur Wahrheiten. Oder jeder kann nach seiner Fasson selig werden heute. Hauptsache, es stimmt für dich oder es stimmt für mich. Es gibt nicht nur eine Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten. So wie es für dich stimmt, ist super. Wenn es für mich stimmt und so. Leben und leben lassen. So das Motto heute in religiösen Angelegenheiten. Klammerbemerkung, in allen nicht religiösen Angelegenheiten leben und reden wir durchaus noch so, als ob es Wahrheit gäbe. Und zwar sehr verbissen. Und es ist auch richtig, dass es Wahrheit gibt. Ich meine, wenn ich mit dem Auto hierher fahre, bin ich dankbar, dass nicht beide fahren dürfen. Beim Lichtsignal so. Sondern es nur einer grün hat oder orange blinkend. Es gibt schon Wahrheit, nur nicht in religiösen Angelegenheiten. Da kann jeder nach seiner Fassung selig werden. Und jetzt kommt Jesus und er sagt, ich bin die Wahrheit. Man kann ergänzen, ich bin die einzige Wahrheit. Ich bin der einzige Weg in den Himmel. Ich bin das einzige Leben, für das es sich heute zu leben lohnt und das einzige Leben in alle Ewigkeit. Und wisst ihr, wir als Menschen, wir haben nur 2 Optionen. Wir können sagen, ich glaube Jesus oder ich glaube ihm nicht. Entweder oder. Wir können die Wahrheit nicht ändern. Wir können uns nur der Wahrheit unterordnen oder sie ablehnen, in diesem Fall. Und dieser Selbstanspruch von Jesus, ich bin die einzige Wahrheit, dieser Selbstanspruch stört den religiösen Frieden massiv. Damals wurde Jesus wegen diesem Selbstanspruch, Gott zu sein, die Wahrheit zu sein, gekreuzigt. Heute merkt man auch, dass das ganz problematisch ist, wenn man sagt, dass es nur eine einzige Wahrheit gibt in den Himmel. Nur eine Wahrheit. Was ist nun die Konsequenz für uns als Gläubige, für uns als Gemeinde, dass Jesus die einzige Wahrheit ist? Die Konsequenz ist zunächst einmal, dass wir beachten müssen, dass nicht wir die Wahrheit sind, nicht wir die Wahrheit haben, sondern Jesus Christus die Wahrheit ist. Wir haben sie nicht, keiner von uns. Wir können uns nur dieser Wahrheit unterordnen, danach ringen, aber wir selbst haben sie nicht. Und das ist ganz wichtig, dass wir da bescheiden sind. Nicht wir haben die Wahrheit. Nicht meine Meinung ist die Wahrheit, nein. Alleine Jesus ist die Wahrheit. Und aus dieser Unterordnung unter die Wahrheit folgt, dass wir dieser Wahrheit verpflichtet sind. In allen Dingen des Lebens und Denkens. Weil Jesus Christus die Wahrheit ist, und wir haben diese Wahrheit übrigens nur geschrieben, durch die Bibel, deshalb ordnen wir uns als Gemeinde und als Gläubige dieser Wahrheit unter, in allen Dingen. Also in der Ethik. Wie wir leben wollen und sollen, das sagt uns die Bibel. Nicht mein Gefühl, nicht mein Verstand, nicht der Zeitgeist, sondern die Bibel sagt uns, was die Wahrheit ist. Ob mir das passt oder nicht, auch im Gemeindebau, wie wir Gemeinde leben, wir sind dieser Wahrheit verpflichtet. Wir sind der Wahrheit verpflichtet, vielleicht hier noch ein Seitenhieb. Das gilt auch bei all den Links, die wir im Moment herumschicken. Wir sind der Wahrheit verpflichtet. Gut, andererseits ist Jesus auch voller Gnade, sagt uns die Bibel. Voller Gnade. Nun, was ist Gnade? Gnade heißt ja, ich bekomme nicht, was ich verdiene, sondern bekomme, was ich nicht verdient hätte. Das ist Gnade. Und ich möchte euch wieder die Geschichte erzählen. Einige kennen sie schon. Vor einem halben Jahr passiert mit Ben, war bei mir im Arbeitszimmer, hat mich gefragt, Papi, hat so auf deinem Buch gelesen, Gnade, hat sich das Lesen ja wie selbst beigebracht, Gnade, Papi, was ist Gnade? Ich dachte, ja, wie erkläre ich das meinem Vorschulkind, bald 6. Ich gedacht, gut, also Ben, sitz mal ab da, setz dich, da habe ich ihm gesagt, Ben, stell dir mal vor, du machst ein Seich, wo du Strafe verdienst. Das kann er sich sehr gut vorstellen. Also wirklich, das kann er sich, da gibt es jeden Tag mehrere solche Momente, wo er genau weiß, jetzt habe ich Strafe verdient. Er hat mir dann ein Beispiel genannt, ich glaube, er hat gesagt, ja, wenn ich Zoe abschlage. Genau, also da weiß er, da habe ich ihm schon oft erklärt, weißt du, Benni hat Zoe so fest lieb, das tut mir so weh, wenn du sie abschlagst. Da muss ich dich bestrafen, das geht einfach nicht. Was hast du für eine Strafe verdient? Eher ganz locker. Ja, dann muss ich ins Zimmer. Okay, gut, Ben, du musst ins Zimmer. Das ist deine Strafe. Jetzt, wenn ich sage, du musst nicht ins Zimmer gehen, obwohl du es verdient hättest, dann bin ich dir gnädig. Noch mehr, Ben. Statt, dass du ins Zimmer musst, sage ich, du bekommst jetzt eine Klasse. Das ist Gnade, sagt Ben. Papi, kannst du ein bisschen mehr Gnade machen? Er hat es verstanden und wir alle können Gnade verstehen, oder? Gnade heißt, ich bekomme nicht, was ich verdient hätte. Was hätte ich verdient? Strafe, Tod, Trennung zu Gott. Was bekomme ich stattdessen? Vergebung, Reinheit, Vollkommenheit. Gott sieht mich an, als hätte ich nie gesündigt. Warum bekomme ich das? Weil ein anderer, Jesus Christus, bekommen hat, was er nicht verdient hätte und nicht bekommen hat, was er verdient hätte. Jesus Christus, er wurde getötet. Das hat er nicht verdient. Er wurde von seinem Vater getrennt. Er wurde zum Sünder, um meinetwillen. Und Jesus Christus hat nicht bekommen, was er verdient hätte, nämlich, dass dieser Kelch an ihm vorüberginge. Jesus Christus, er verließ den Himmel, er wurde Mensch wie wir, sündlos gelebt und starb für uns unsere Strafe. Das ist Gnade. Ich möchte euch fragen, habt ihr diese Gnade schon erlebt? Selbst? Dann erging es euch wie diesem 18 Monate alten Baby, das in einen Brunnen hineinfiel, viele Meter tief. Dann hat man es versucht zu retten. 55 Stunden lang versuchte man, das Baby aus diesem Brunnenloch herauszuretten und hat es geschafft. Wisst ihr, was am nächsten Tag in der Zeitung stand? Ganz groß. Baby hat sich selbst gerettet. Zentimeter um Zentimeter hatte sich der Brunnenwand emporgekämpft. Nach 55 Stunden hat es das Tageslicht wieder erblickt. Welch ein Held dieses Baby. Natürlich nicht. Und genauso auch bei uns. Wenn wir Gnade erlebt haben, können wir uns darauf nichts einbilden. Das ist Gnade. Hab's nicht verdient. Und weil wir diese unendliche Gnade selbst erlebt haben, fordert uns der in uns wohnende Jesus Christus auf, der er selbst Gnade und Wahrheit ist, nun mit allen Menschen auch gemäß dieser Gnade zu verfahren. Auch gnädig zu sein mit allen Menschen um uns herum. Was bedeutet das ganz konkret, wenn wir voller Gnade sind? Jesus hat gesagt, wir sollen 7x70 dem anderen vergeben. 7x70 pro Tag. Anderen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und wisst ihr, Vergebung, Gnade heißt, ich gebe dem anderen nicht, was er jetzt verdient hätte. Ich gebe ihm, was er nicht verdient hat. Ich vergebe ihm. Ich vergebe ihm alles. Ich bin gnädig, barmherzig. Es gibt vielleicht jemanden unter uns, der trägt einem anderen schon seit Jahren etwas nach. Schuld. Schuldschein. Die Wahrheit wäre, du dürftest diese Person vor Gericht ziehen. Die Wahrheit ist, dieser oder diese hat Strafe verdient. Möchte ich heute einladen, diesen Schuldschein loszulassen. Ihn bei Jesus abzuladen. Das Köfferli, das dem anderen nachher trägt, loszulassen. Ja, wer hat die Last, wenn man anderen etwas nachträgt? Wer hat die Last? Ich habe die Last. Lad euch ein, heute Morgen diese Last bei Jesus loszulassen. Komm noch zum Höhepunkt des Bibeltextes, Vers 10 und 11. Jesus aber richtete sich auf und fragte sie, wo sind sie, Frau, hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht, geh hin und sündige hinfort, nicht mehr. Jesus hat sich ja gebückt, hat die Menschen nicht angeschaut, das war nicht so peinlich, vor Jesus zumindest, dass diese Pharisäer dann gehen konnten. Sie haben zugegeben, ja, wir haben auch schon gesündigt, wir dürfen den Stein nicht schmeißen. Und jetzt habe ich mir so gedacht, warum ist die Frau nicht auch gerade gegangen? Die hätte sich jetzt aus dem Staub machen können. Aber sie blieb. Sie stand zu ihrer Schuld. Sagt, es ist niemand mehr da, der mich verurteilt. Und dann sagt Jesus, so verurteile ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das ist der Satz, den jeder von uns hören kann. Heute Morgen. Wenn wir bleiben bei Jesus und sagen, ja, ich bin schuldig. Ja, ich habe gesündigt. Ja, in meinem Leben verläuft nicht immer alles nur geradlinig. Bitte vergib mir. Und Jesus sagt, ich verdamme dich auch nicht. Geh hin, neues Leben, Neuanfang. Statt Todesstrafe, neues Leben. Neuanfang. Aber sündige hinfort nicht mehr. Die Gnade Gottes, nach Titus 2,11, ist erschienen allen Menschen und nimmt uns in Zucht, steht dort. Sie verändert uns. Gnade Gottes vergibt und verändert. Ich muss nicht so bleiben, wie ich bin. Das ist Gnade. Bonhoeffer hat den Unterschied gemacht mit der billigen und der teuren Gnade. Billige Gnade rechtfertigt die Sünde, teure Gnade rechtfertigt den Sünder. Jesus ist hier teuer gnädig, nicht billig. Er sagt nicht, ah, die Sünde ist nicht so schlimm, schwamm darüber, kann jedem mal passieren, wir sind alles nur Menschen. Nein. Jesus sagt, diese Sünde ist abgrundtief schlimm. Ich kann mir so vorstellen, wie Jesus diese Frau anschaut und sagt, so verdamme ich dich auch nicht, und im Hinterkopf denkt, weil ich für dich noch unglaubliche Qualen erleiden werde. Darum verdamme ich dich auch nicht. Das ist so das Geheimnis. Sünde ist abgrundtief schlimm. Gibt es keine gegenteilige Aussage in der Bibel. Sünde ist abgrundtief schlimm vor Gott. Und die Gnade Gottes ist darum auch unendlich groß. Wenn wir Sünde verharmlosen, sagen, es ist nicht so schlimm, Gott nimmt eh auch ja, es ist ihm egal, wie wir leben, Gott interessiert sich nicht so an unserer Ethik, dann machen wir Sünde ganz klein und damit auch die Gnade Gottes ganz klein. Gnade Gottes ist unendlich groß. So sehen wir also, Jesus ist voller Wahrheit. Sünde ist Sünde, aber er ist auch voller Gnade. Jesus ist wunderbar. Er verharmlost einerseits die Sünde nicht. Er steht ganz auf dem Boden der Wahrheit. Vielleicht ist jemand unter uns, der steht voll auf dem Boden der Gnade und steht darum in der Gefahr, auch die Wahrheit vielleicht zu verharmlosen, zu vergessen so. Es gibt heute Christen, es gibt Gemeinden, die sind voll bei der Gnade, voll bei der Liebe, voll bei der Barmherzigkeit. Und das Ergebnis ist ein soziales Evangelium. Nur noch gute Taten, keine Sünde mehr, kein einziger Weg, kein Evangelium, nur noch Gutes tun. Das ist die Gefahr, wenn wir ganz auf dem Boden der Gnade sind, dass wir die Wahrheit vernachlässigen. Andererseits, vielleicht stehen wir auch ganz auf dem Boden der Wahrheit. Und dann stehen wir in der Gefahr, die Gnade zu vernachlässigen. Es kann zu totaler Lieblosigkeit führen. Wir sind voll bei der Wahrheit. Ja, wir sind eben noch bibeltreu. Wir sind noch klar. Bei uns wird das Evangelium noch klar und deutlich verkündigt. Und wir vergessen den Menschen voller Liebe, Barmherzigkeit zu begegnen, weil wir so voller Wahrheit sind, so eng, so scharf, so lieblos, dass keiner mit uns Gemeinschaft haben möchte, weil wir so unattraktiv sind. Aber wir sind bei der Wahrheit. Darum liebe ich diesen Bibeltext so sehr. Weil dieser Bibeltext, der beinhaltet den Wunsch an mich selbst und an die ganze Gemeinde, dass wir sowohl ganz bei der Wahrheit sind, uns total der Bibel unterordnen, sagen, ja, wir wollen als Gemeinde bibeltreu sein, egal was der Zeitgeist uns mitteilt, ja, aber wir wollen auch gleichzeitig voller Liebe, voller Gnade, voller Barmherzigkeit sein. Wir wollen die Menschen lieben, sie annehmen, sagen, kommt, herzlich willkommen, zu Hause, gemeinsam wollen wir gesunden. Wir wollen als Gemeinde nicht ein Gerichtshof sein, sondern ein Spital, wo Menschen gesund werden, wo Menschen dann auch Heimat finden. Das ist ein anderer Begriff. Das ist mein Wunsch. Ich möchte beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gelebt hast, für mich gestorben bist. Und ich finde das unglaublich genial, dass du voller Gnade und Wahrheit bist. Du hast keine niedrigen Wertmaßstäbe, keine hohe Toleranz der Sünde gegenüber. Nein, du bist voller Wahrheit und gleichzeitig auch voller Gnade, voller Liebe zu uns Menschen, die wir es so oft nicht hinbringen, dieser Wahrheit zu entsprechen, die wir versagen, die wir Vergebung brauchen. Und Jesus, ich bitte dich für mich, dass du mein Herz immer mehr veränderst, dass ich ganz bei der Wahrheit bin, aber auch voller Gnade. Und ich bitte dich für uns alle, die wir heute hier sind, dass wir uns deinem Wort unterordnen und gleichzeitig den Menschen um uns herum voller Liebe, Barmherzigkeit und Gnade begegnen. So dass die Menschen um uns herum uns auch als attraktive Gemeinde, als attraktive Menschen wahrnimmt und sagt, in dieser Gemeinde bin ich gerne. Da ist die Gemeinschaft wunderbar. Amen.